ARD Sounds.
Alex.
Jens.
Wenn du ein Spieler entweder von Bayern oder Real Madrid sein dürftest, wer wärst du?
Ist es schlimm, dass ich jetzt im allerersten Moment darüber nachdenke, wer am meisten Geld verdient?
Och, ja. Schlimm vielleicht nicht, aber es sagt was aus.
Ja, dann wähle ich die sympathische Antwort, Lennart Kahl, weil der noch so viel tolle Fußballzeit vor sich hat.
Ah, ich verstehe. Dann sitze ich hier also quasi mit dem Lennart Kahl der Sportschau und darf nicht nur auf Real gegen Bayern schauen, sondern auch auf das, was an diesem Wochenende war.
Völlig richtig, ja. Und da habe ich ja eine große Rolle gespielt. Deswegen ist mein Lennart Kahl-Leben ja so toll.
Ja, da kannst du uns gleich ausführlich drüber erzählen.
Mach ich gern.
Hier ist das Bundesliga-Update, Leute. Und ihr werdet es längst erkannt haben, der Lennart Kahl der Sportschau ist natürlich Kollege Alex Schlüter, der endlich mal wieder nach Beendigung der Sonntagabend-Sportschau hier rübergekommen ist, um mit mir zusammen für euch auf den Spieltag zurückzuschauen. Alex, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Tue ich mich auch. Und ich war so gespannt, Jens, ob du jetzt den Ist es eigentlich Manuel Neuer-Gag machst, aber du lässt ihn liegen und das zeichnet dich aus. Schön, dass ich hier sein kann.
Ja, also, warum Manuel Neuer?
Ne, was war denn das nochmal für ein Spruch für dieses, irgendeine Werbung war doch, ist es eigentlich Manuel
vielleicht
Neuer?
Vielleicht ist es Manuel Neuer.
Ja. Und jetzt hätte ich fast Geld drauf gesetzt, dass wenn du sagst, es ist nicht Lennart Kahl, ist es vielleicht, es ist Alex Schlüter.
Ja, es sagt auch einiges über mich aus, wenn du denkst, dass ich irgendwelche alten Werbespots hier aufwärme.
Meinst du? Ich weiß nicht. Du lässt mehr liegen als die Frankfurter Offensive in
Da sprechen wir später drüber. Lass uns erstmal einsteigen mit dem spektakulärsten Spiel dieses Wochenendes und mit einem, was für die jetzt folgende Woche vielleicht auch die größten Auswirkungen hat, möglicherweise, wer weiß. Und zwar über Freiburg gegen Bayern. Der FC Bayern, denen reichen mal wieder die letzten 10 Minuten eines Spiels, um spektakulär die Nummer zu drehen. Freiburg führte 2-0 und dann kamen Tom Bischoff und Lennart Kahl und die Bayern gewinnen am Ende. Und die Frage, die jetzt im Raum steht vor dem Champions League Viertelfinale gegen Real Madrid, ist natürlich, ist Bayern München also bereit für Real?
Ich glaube, dass sie wahnsinnig bereit sind. Ich glaube wirklich, dass Real Madrid, ohne dass ich da jetzt Quellen habe, mit denen ich täglich telefoniere, dass Real Madrid mehr Angst vor den Bayern hat, mehr Respekt vor den Bayern hat als andersrum. Es ist interessant übrigens, dass bei diesem Spiel, also zumindest für mich persönlich interessant ist bei diesem Spiel, Tom Bischoff und Lennart Kahl beide treffen, weil es ja nicht nur die beiden Youngsters sind, sondern weil das zwei Leute sind, zu denen ich so ein bisschen ambivalentes Verhältnis habe. Und jetzt nicht, ich mache den Gag nicht nochmal, weil ich Lennart Kahl bin, sondern weil ganz viele Leute über das super mega duper Talent Lennart Kahl sprechen und ich eigentlich dachte, ich könnte der große Fußball-Schlaumeier sein und habe vielen, auch gerade so in meinem Freundeskreis, erzählt, dass Tom Bischoff eigentlich das Megatalent ist. Und ich finde, das sieht man auch viel so bei U-Nationalmannschaftsspielen und so. Der ist wahnsinnig veranlagt. Und dann musste ich mich immer so ein bisschen zurücknehmen, weil den Kahl habe ich nicht kommen sehen. Und der Bischoff war eher so ein bisschen im Windschatten. Jetzt ist er mal aus diesem Windschatten rausgegangen, macht 2 Tore aus der Ferne. Wie ich jetzt verstanden habe, hat es ihm, glaube ich, Jo Kimmich gesagt, ne? Dass er aber ruhig mal von ein bisschen außerhalb des 16ers abziehen soll, weil er das ja eigentlich gut kann, rechts wie links. Aber dann hat Lennart Kahl sich auch sofort wieder angemeldet und gesagt, nee, ich bin schon noch der Youngster schlechthin.
Ja, und heute reden wieder alle über Lennart Kahl und Tom Bischoff steht irgendwie, obwohl er 2 Tore gemacht hat, im Schatten.
Deswegen wollte ich die Gelegenheit einmal nutzen. Tom Bischoff auch super.
Du hast natürlich bei Tom Bischoff in der vergangenen Saison schon ein bisschen dich von seinem Talent überzeugen dürfen. Und das war bei Lennart Kahl, der ja jetzt erst frisch aus der Jugend gekommen ist, ja in der vergangenen Saison nicht möglich. Aber trotzdem natürlich, also bei den Bayern muss man ja sagen, ohne Harry Kane ist es auch nicht sicher, ob er gegen Real spielen kann. Meine Vermutung, das wird schon irgendwie klappen, ehrlicherweise. Aber jetzt für das Spiel in Freiburg, hattest du auch den Eindruck, man merkt den Bayern das dann doch irgendwie schon an?
Naja, also der Torjäger schlechthin, der eben nicht nur Torjäger ist, sondern den wir ja auch immer dafür loben, dass er das Spiel der Bayern nicht nur mitgestaltet, sondern irgendwie auch definiert, indem er sich so sehr fallen lässt, der ist natürlich nicht zu ersetzen. Da kannst du noch so sehr davon reden, dass diese Mannschaft so gut aufgestellt ist, dass alle Positionen doppelt besetzt sind. Und jetzt war es in dem Fall natürlich sogar noch mal spezieller, weil sein eigentlicher Ersatz Jackson auch noch gefehlt hat, rot gesperrt gefehlt hat. Wobei selbst der kann ihn natürlich nicht mal annähernd 1:1 ersetzen. Das heißt also jetzt mit Gnabry in dieser zentralen Rolle merkst du Unterschiede. Ich finde ehrlich gesagt, dass ein Serge Gnabry über die Saison gesehen wahnsinnig gut spielt. Ich finde fast, der ist so ein bisschen der unsung Hero. Wir reden natürlich viel über Harry Kane, wir reden dann über den Youngster Leonard Karl, über Olise und Diaz und alles zurecht. Aber was Serge Gnabry im Moment macht, mit vor allen Dingen dem, was Vincent Kompany von den Bayern-Spielern haben will, also dieser unglaublichen Fluidität, das Wort kann es nicht geben. Dieser Fluidheit, also diesen vielen Positionswechseln mit dem perfekten Timing, weil einfach nur Positionen wechseln wäre ja zu leicht, sondern du musst es eben auch in genau dem richtigen Timing machen, das bringt er eigentlich perfekt rüber. Deswegen finde ich, hat er sogar nochmal einen Sprung gemacht im Vergleich zu den Jahren zuvor. Also will ich damit sagen, den Mann da vorne mal auf der 9 zu sehen, ist ja gar nicht so außergewöhnlich, weil er da auch immer mal wieder auftaucht, selbst wenn das nicht seine angestammte Position ist oder die Position, die wir Fernsehsender dann hinschreiben, wenn da vor dem Anpfiff die Aufstellung gezeigt wird, ist aber trotzdem, ist es natürlich ein Unterschied, wenn Harry Kane da spielt. Und ich glaube ehrlich gesagt auch, dass er am Dienstag da sein wird. Der wird alles dafür tun, um da dabei zu sein, weil er natürlich auch spürt, dass in dieser Saison der ganz große Griff, und das ist bei den Bayern nicht die Meisterschaft, sondern die Champions League, dass der ganz große Griff möglich ist und dann versucht, das irgendwie hinzubekommen, gegen Real aufzulaufen.
Und trotzdem haben die Bayern natürlich im Vorfeld des Spiels gegen Freiburg immer gesagt, nee, das ist jetzt hier Bundesliga, ist schon auch wichtig, wir sind noch nicht safe Meister. Aber irgendwie so zwischen den Zeilen hat dann auch nachher der Siegtorschütze Leonard Karl zugegeben, dass das dann doch ein bisschen im Hinterkopf war, hat er im Interview bei uns gesagt.
Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben in der Kabine schon gesagt, die Bundesliga zählt als erstes vom Champions-League-Spiel, einfach ein gutes Teamgefühl zu bekommen fürs Spiel. Und ja, dann hoffen wir, dass wir gegen Real auch gewinnen.
Ja, also ein gutes Teamgefühl bekommen. Deswegen zählt die Bundesliga. Heißt für mich, ja, also irgendwie war Real schon doch irgendwie im Hinterkopf und, ja. Und immer dabei.
Kann gar nicht anders. Ja. Kann gar nicht anders sein. Hat man da rausgehört, auch wenn klar ist, dass sie das ernst nehmen und jetzt am Ende haben sie es ja gedreht. Übrigens, mir ist es gerade zum zweiten Mal aufgefallen. Diesen Ton hatte ich gestern schon gehört und jetzt gerade wieder. Vielleicht stehe ich damit alleine. Vielleicht fühlst du es aber auch. Notfalls hören wir es uns nochmal an, das ist ein kurzer Ton. Aber ich finde, Leonard Karl hat eine gewisse Stimmähnlichkeit zum Bundestrainer, Julian Nagelsmann.
Ja. Okay, da muss ich jetzt tatsächlich
nochmal hin. Nee, auf gar keinen Fall. Wir haben in der Kabine schon gesagt, die Bundesliga zählt als erstes vom Champions-League-Spiel. Einfach ein gutes Teamgefühl zu bekommen fürs Spiel. Und ja, dann hoffen wir, dass wir gegen Real auch gewinnen.
Ja, das stimmt. So, die Stimmlage ist ähnlich. Also, der Bundestrainer ist noch so ein bisschen selbstbewusster.
Das kommt natürlich noch. Ne? Aber ich finde, für seine jungen Jahre hat er das schon so drin. Und ich frage mich, ob er so spricht, weil er dann bessere Karten für die...
Du meinst, er ist auch Stimmimitator, oder?
Ja, natürlich, dass Nagelsmann sagt, ich kann mir nicht helfen, aber den muss ich dabei haben. Ich finde den Typen super.
Das Vibe
super. Kann dem ständig zuhören.
Ich verstehe, ja. Okay,
weiß ich nicht. Aber mir ist es jetzt gerade zum zweiten Mal aufgefallen.
Also, der Leonard Karl der Sportschau hat nicht nur ein richtig gutes Auge für Fußballer, sondern auch ein richtig gutes Gehör für alle aus dem Fußballkosmos. Aber du hast ja mit Julian Nagelsmann auch vor kurzem rund um das Länderspiel, das letzte gegen Ghana, auch noch ausführlicher gesprochen. Von daher ist es jetzt auch nicht so verwunderlich, dass dir das direkt auffällt.
Ich habe Julian Nagelsmann nicht gesagt, hey, Herr Nagelsmann, ist Ihnen aufgefallen, Sie sprechen genauso wie Leonard Karl. Das hätte er, glaube ich, nicht gut aufgenommen.
Wusstest du es da schon, dass beide gleich sprechen?
Nee, mir ist es jetzt erst bei Leonard Karl aufgefallen.
So hast du dann auch an diesem Wochenende wieder was dazugelernt.
Ja, das macht meinen Job ja so spannend.
Ja, spannend war dieses Spiel, lass uns das mal einmal ganz kurz durchgehen. Also die Freiburger, das kommt ja bei dem ganzen Thema jetzt irgendwie auch ein bisschen zu kurz, ne? Die Freiburger machen ein richtig gutes Spiel. Also mutig, auch mit einer punktuell sehr hohen Ordnung, stören den Bayern Spielaufbau konsequent, das dann gepaart mit der vielleicht nicht immer hundertprozentigen Konzentration auf dieses Spiel wegen Real im Hinterkopf, hat dann schon auch dazu geführt, dass Freiburg eigentlich, wie ich finde, vollkommen verdient mit 2:0 geführt hat.
Ja, weil sie das gemacht haben, was sie können, weil sie die Leidenschaft auf den Platz gebracht haben, weil sie die Bayern sicherlich auch da gekriegt haben, wo sie zu kriegen waren, die Bayern in Vollbesitz ihrer Kräfte und ihrer Köpfe, sage ich jetzt mal, natürlich auch dann mit vollem Kader, die würden dieses Spiel anders spielen, das muss man schon so klar sagen, aber Freiburg muss man wirklich loben. Also ich hatte auch so zu dem Zeitpunkt das Gefühl, kann man sich jetzt hier nicht beschweren. Also 1-0 mindestens, 2-0 aber auch okay.
Ja, und eigentlich haben sie ja noch mehr richtig gute Chancen, ne? Also nach dem 1-0 kann Höhler ja auch schon, eigentlich muss er schon auf 2-0 erhöhen. Ja. Also muss man ja wirklich sagen, ne? Ja. Das sind, also eigentlich lassen sie da vielleicht auch mal ein bisschen was liegen,
die Freiburg. Es ist sogar fast so ein Muster gegen die Bayern machen, wenn du die Bayern schlagen willst.
Ding ja, total. Gewesen, ne? Ja, das stimmt. Den Eindruck hatte ich dann auch, in der ersten Halbzeit gab es ja auch schon ein, zwei richtig gute Chancen. Und da habe ich dann auch schon gedacht, okay, wenn du gegen Bayern gewinnen willst, Auch an einem richtig schlechten Tag der Bayern musst du diese Dinge halt machen. Und die haben sie am Ende dann liegen gelassen. Und ja, so kam es dann dazu, dass am Ende so die letzten 15 Minuten, also in der 81. fiel der Anschluss durch Bischof. Und dann macht Freiburg ja gegen eigentlich auch irgendwie zweimal denselben Verteidigungsfehler. Sie lassen Bischof halt einfach am 16er ungedeckt, weil sie eine schwache Zuordnung haben in dem Moment. Und dadurch hat er halt die, ich sag mal, 3 Sekunden, die er braucht, um einen richtig guten Schuss aufs Tor abzugeben. Das gelingt ihm dann direkt 2-mal. Und vielleicht war deshalb bei Freiburgs Coach Julian Schuster am Ende die Frustration. Sie haben es dann so ein bisschen auf die Nachspielzeit, die ja schon abgelaufen war und so. Vielleicht kam daher dann aber auch die Frustration. Auch das können wir uns noch mal einmal anhören.
Ja, mich haben die 8 Minuten schon gewundert. Habe ich nicht gesehen, wie die zustande kommen. Und wenn diese dann um sind, dann pfeift man normalerweise ab. Also ich glaube, auch in diesen 8 Minuten war da nicht mehr arg viel, wo man dann nochmal hätte nachlegen müssen. Von daher etwas verwunderlich.
Ja, kannst du das verstehen? Ist das für dich auch so eine Art Stellvertreter-Argument?
Also man denkt sich ja was dabei. Ich habe mir jetzt nicht die Mühe gemacht, dieses Spiel nochmal zurückzuspulen und zu gucken, wo man da eine Minute geben muss und da noch eine Minute geben muss, um überhaupt auf die 8 Minuten zu kommen und dann eben das auch noch zu verlängern. Also insofern, ja, kann ich jetzt nicht im Detail erklären, ob das komplett richtig oder komplett falsch gewesen ist. Es ist schon so ein bisschen typisch, das wird man nie andersrum erleben, dass die Mannschaft, die mit in dem Moment dann dem Unentschieden leben könnte, sagt, jetzt reicht's aber auch und die andere Mannschaft das zufälligerweise anders sieht, aber ich kann es jetzt gar nicht im Detail wiedergeben. Ich würde noch 2 Sachen zu den Torhütern sagen wollen. Mhm. Manuel Neuer, also weil wir jetzt gesagt haben, Höhler muss den machen, Manuel Neuer lässt natürlich auch selten sowas gucken wie bei diesem Gegentor, als er da durch den 5er irrt, das erlebt man von ihm so eigentlich auch nicht. Das heißt, also da haben die Freiburger dann schon ein bisschen Glück gehabt, weil du einen Manuel Neuer so selten erwischt. Bei diesem ersten Gegentor der Freiburger, da habe ich mich schon gefragt, ob ein Atubolo, der ja vorher auch eine super Parade gegen Diaz hatte, ob er den sich nicht ankreiden muss. Das ist irgendwie so eine Sache, wo du natürlich nicht über einen klassischen Torhüterfehler redest, so wie bei Neuer auf der anderen Seite. Gerade auf Neuer Niveau muss man ja sagen, das ist eigentlich was ihm nicht passiert. Aber war der schwache Fuß von Bischof. Ich fand ihn nicht sehr hart geschossen. Ich fand ihn nicht perfekt platziert geschossen. Hab so gedacht, ich könnte mir vorstellen, dass er sich da ärgert. Beim zweiten ist es anders, aber bei dem habe ich schon gedacht, die Klasse von Atubolo lässt eigentlich zu, den zu halten.
Ja.
Wie gesagt, kein Torwartpatzer, aber ich denke ja manchmal, dass Torhüter sich auch mehr darüber definieren lassen sollten über so eine komplette Saison oder vielleicht sogar eine komplette Karriere, ob sie diese halbhaltbaren Dinger dann halten oder eben nicht. Ne? Patzer macht jeder mal, aber solche Dinger, über die du dann vielleicht nicht sprichst, die in Reihe zu kassieren, machen am Ende mehr Unterschied, als dann mal einmal richtig daneben zu greifen.
Dem Argument stimme ich an der Stelle zu. Ich finde, in dem Spiel hat Atubolo einige richtig starke Paraden und an der Stelle, das muss man, finde ich, Juito ankreiden, weil du kannst nicht jemanden, der irgendwie auch ein Zentrumspieler ist, wo du weißt, der ist auch in Hoffenheim auch immer als Freistoßschütze schon mal in Erscheinung getreten, den kannst du dann nicht 3 Meter vorm 16er einfach frei schießen lassen. Und das ist ein Zuordnungsproblem und das passiert 2-mal. Und bei dem ersten Ding ist es ja auch so, dass da stehen sie ja noch beim zweiten, reklamieren die Freiburger ja noch irgendwie wegen der Ecke und sind dann einfach zu spät. Ja. Und beim ersten sind sie eigentlich ja mehr oder weniger sortiert bei diesem ersten Gegentor. Und deswegen finde ich, muss man das auf jeden Fall, an der Stelle ist es glaube ich Juito, der zu spät rausschiebt, um halt einfach die Schussbahn zuzumachen und dadurch Bischof die Zeit gibt. Ich finde, dem muss es eher ankreiden als Atubolo.
Und dann kann man beim dritten Tor aber auch wieder über das Positive reden, dass die Bayern das über Kimmich und dann Davis so sauber ausspielen. Karl geht, ich habe vorhin das Timing angesprochen, im genau richtigen Moment da an den zweiten Pfosten, weiß, der Ball wird da hinkommen. Das ist dann wieder Weltklasse. Das ist das, was die Bayern den Torrekord sprengen lassen wird in dieser Saison, auch wenn es jetzt noch nicht gereicht hat, aber die 100 sind dadurch jetzt schon mal voll und wir haben mal wieder gesehen, wie sie das in dieser Saison so besonders hinkriegen.
Ja, das ist die 9. Minute der Nachspielzeit und jeder, habe ich in dem Moment auch gedacht, der Kimmich spielt den einfach total überlegt in den Lauf von Davis, der außen perfekt durchläuft, so als wäre es irgendwie Minute 25 und mindestens zwei Drittel der Bundesligaspieler prügeln das Ding aus der Position, in der Kimmich steht, einfach in den Strafraum.
Ich fürchte, die Zahl ist zu niedrig.
Ja, wahrscheinlich sind es 7, 8er, da sind wir wieder bei den Zahlen und den Fußballern. Aber das ist auf jeden Fall absolut Weltklasse und damit kriegen wir den Bogen zurück zu Real und damit kann man Harry Kane hin, Harry Kane her, wahrscheinlich sagen, ja, also die Bayern sind bereiter als zumindest Real, denn das wollen wir auch noch erwähnen, die haben die Generalprobe gegen Mallorca so richtig schön versaut.
Mit 1-2 verloren. Ich habe gerade extra nochmal geschaut. Die haben jetzt auch nicht die komplett zweite Elf auflaufen lassen. Also ja, unter anderem Mbappé hat gespielt, Vini Junior kam rein. Also ich bin echt gespannt. Sag mal, hast du die Bayern als Favoriten? Hast du eine 50-50-Situation? Ich kann vorweg schicken, dass ich mich wahnsinnig auf diese beiden Fußballspiele freue. Und das ist einfach die beste Phase in der Saison. Ich weiß, durch diesen neuen Modus hast du jetzt in der Champions League früher schon hochklassige Duelle. Und trotzdem ist es ja einfach nochmal ein Unterschied, wenn du weißt, jetzt ist halt Verlieren verboten und du hast dieses ganz besondere Niveau. Ich meine, wir haben in dieser Saison schon Arsenal gegen Bayern erlebt. Das war für mich das hochklassigste Spiel der bisherigen Saison. Aber jetzt, das wird auch im Vergleich, sind wir mal ehrlich, zu vielen, vielen Bundesligaspielen einfach ja, fast eine andere Sportart werden. Das erwarte ich am Dienstag schon. Aber meine Frage ist, wen hast du vorne?
Boah, das ist für mich komplett 50-50. Ja? Und mein Bauchgefühl, also ich weiß nicht, ob die Bayern... Also man kann diese Frage nach Arsenal möglicherweise vielleicht auch schon beantworten, aber das wird ja an Abgezocktheit nochmal eine Ecke drüber sein, was da jetzt auf sie zukommt, weil du hast ja seit Xabi Alonso weg ist, Real wieder eher so ein bisschen Classic, dass sie so nicht so richtig ausrechenbar sind und sie haben auch gar kein Problem damit, spielen ja immer im klassischen 4-4-2, gar kein Problem damit, aber einfach mal stumpf hinten drin zu stehen und du hast aber dann halt einfach nochmal eine ganz andere Qualität an Umschaltfußball, an Defensivskills, auf die Bayern dann treffen wird und ich für mein so gefühlt ist es vielleicht sogar noch ein bisschen stärker als Arsenal. Deswegen, es ist 50-50. Bauchgefühl sagt, boah, ob die Bayern da jetzt in der Situation gerade mit Kompanie als zum ersten Mal in so einer Situation schon bereit sind. Aber ehrlicherweise, die Bayern haben es oft genug auch in dieser Saison gezeigt, dass sie es sind.
Ich würde es ihnen ganz neutral als Fußballfan hier in diesem Lande sehr gönnen. Und zwar vor allen Dingen deshalb, weil sie eben sowas Revolutionäres machen in dieser Saison, mit dieser Art Fußball zu spielen, mit diesen unglaublichen Positionswechseln, mit dem, was eine Kompanie da installiert hat. Das ist halt so besonders, dass ich es irgendwie schade fände, wenn man auf der internationalen Bühne so verhältnismäßig früh rausgeht. In der Bundesliga wird man damit dann in die Annalen eingehen, weil man nicht nur deutscher Meister wird, sondern eben auch diesen Torrekord knackt. Und das hat ja ganz viel mit dieser ganz besonderen Offensive, die man sich auch erstmal trauen muss, zu tun. Und ich glaube, das ist unabhängig davon, das, was wir von den Bayern in diesem Jahr erleben, wird jetzt Copy-Paste werden, für ganz viele die Blaupause sein, im internationalen Fußball, im deutschen vielleicht sogar ein bisschen weniger, aber diese Lösung vor allen Dingen gegen mannorientierte Mannschaften, das, was in den letzten Jahren den Fußball meiner Meinung nach ja dann doch auch unattraktiv gemacht hat, zu großen Teilen. Da will ich gar nicht immer die Union Berlins dieser Welt kritisieren, die das machen, weil es funktioniert hat. Aber es ist jetzt so schön, dass da eine Mannschaft kommt und die Spiele gegen Bergamo waren ja das beste Beispiel. Und einfach eine Lösung gefunden hat, die nicht total einfach ist, die auf dem Papier erstmal einfach ist, aber die halt wahnsinnig komplex und vor allen Dingen auch mutig in der Umsetzung ist, indem man eben fast so einen positionslosen Fußball spielt, Harry Kane auf die 6 fallen lässt, also Serge Gnabry teilweise bis auf die Innenverteidigerposition im Ballbesitz fallen lässt. Das ist so besonders. Ich würde es denen gönnen, dass das auch international funktioniert. So, gegen Bergamo hat es unglaublich gut funktioniert, aber Atalanta Bergamo ist eben auch die fast Personifikation von über das ganze Feld Manndeckung spielen. Und entsprechend hatte Bayern da die Lösungen. Real Madrid ist da eine ganz andere Mannschaft. Und deswegen kann ich natürlich jetzt nicht sagen, ach, die machen sowas Besonderes, die werden auf jeden Fall Champions-League-Sieger werden, weil das sind jetzt Mannschaften, da muss dieses Mittel nicht hundertprozentig funktionieren. Aber dass du auch gegen mal eine tiefer stehende Mannschaft trotzdem in dieser Saison besondere spielerische Lösungen hast, das hat ja diese letzte Aktion gezeigt.
Total. Gegen Freiburg. Ja, ne?
Und ja, auch wieder ein komischer Vergleich vielleicht im ersten Moment, aber Real Madrid wird auch so Freiburg-Passagen drin haben im Spiel, bin ich voll bei dir. Das ist halt Real Madrid, die sind sich nicht zu schade, die sind nicht königlich stolz und sagen, wir dürfen niemals hinten drin stehen, das machen sie jetzt auch wieder. Wie viel wird halt interessant sein, aber sie wissen natürlich, dass sie dann vorne auch mal Mbappé, Vini Junior ins Tempo bekommen. Ja. Also ich habe es schon gesagt, aber ich freue mich wahnsinnig drauf.
Ja, ich auch. Also echtes Highlight. Dieses Spiel oder die beiden Spiele, die jetzt kommen, echtes Highlight. Und auch ich drücke den Bayern an der Stelle wirklich die Daumen, dass sie es packen und dass sie dann ins Halbfinale einziehen. Also gemessen am bisherigen Saisonverlauf, ja, ist es so oder so verdient. Und wenn wir mal auf die Geschichte, die Saisongeschichte von Real gucken, um das Thema dann vielleicht auch zum Ende zu bringen, wahrscheinlich auch ein bisschen verdienter als Real.
Ja, gehe ich auch mit.
Apropos verdient. Wie verdient war denn eigentlich Dortmunds 2-0-Sieg in Stuttgart?
ja, ich finde, das war Dortmund in a nutshell in dieser Saison. Und das meine ich positiv wie negativ. Also du verdienst dir eigentlich, und das ist ja beim Gegner VfB Stuttgart erstmal ein Lob, du verdienst dir ein 0-0 und gewinnst das Spiel dann 2-0. Das ist für mich Dortmund in dieser Saison. Und wie gesagt, das klingt negativer, als ich es vielleicht meinen will. Denn man hat diese Kompaktheit. Ja, Stuttgart hatte für mich mehr Chancen, gerade in der Anfangsphase. Das war ein Stuttgart-Spiel, das war kein Dortmund-Spiel. Aber was ist denn schon ein Dortmund-Spiel? Also man steht halt kompakt drin. Man weiß, dass man gewisse Stärken hat, auf die man sich verlassen kann. Das ist die Standardstärke, die hat jetzt nicht zugeschlagen. Aber es ist natürlich auch die Umschaltstärke. Die hat am Ende genauso funktioniert. Und dann hast du diese Ballgewinne und kriegst es tatsächlich hin. Und das ist dann diese ganz neue Stärke, mit der Effektivität so ein Spiel zu gewinnen, das eigentlich schon drüber geschrieben hat. Und ich kenne doch die ganzen Kicker-Redakteure, die schon den Spielbericht 0-0 im Topspiel geschrieben hatten. Eigentlich stand das schon als Überschrift. Und dann kommt halt ein Adeyemi und Julian Brandt und machen da noch ein 2-0 draus und wissen vielleicht selber nicht ganz genau. Nee, das ist falsch. Ich glaube, sie wissen mittlerweile, und das ist dann auch das Lob an Niko Kovac, sie wissen mittlerweile, dass sie das können, dass das passieren kann, dass das auch ganz hinten raus noch passieren kann. Und sie schämen sich auch nicht dafür, so ein Spiel dann zu gewinnen, ohne dass sie drückend überlegen gewesen sind.
Perspektivwechsel. Wir sind beide Sebastian Hoeneß Ultras. So, haben wir schon festgestellt in unserer Folge vor Weihnachten. Du siehst dieses Spiel als Sebastian Hoeneß jetzt über annähernd 90 Minuten. Du fängst mit einer eher defensiven Ausrichtung verglichen mit Spielen, die jetzt nicht so weit zurückliegen, an. Also, Dreierkette, und dann mit Asignon und mit Mittelstädt zwei eher defensiv ausgerichtete Flügelspieler. Dann stellt er mit der Einwechslung von Thiago Tomás auf 4-3-3 um. Und dann in der 88. Minute bringt er noch Demirovic für Mittelstädt. Klare Dreierkette. Dortmund hat drei Offensivspieler. In dem Moment sind es Silva, ist es Brandt und Adeyemi, ja. Die drei.
Ja.
Du verteidigst hinten 1-1 gegen diese Offensive. Zwei davon machen Tor, einer bereitet eins vor. Hat unser Hero, unser Trainer-Hero Sebastian Hoeneß, sage ich jetzt mal ganz polemisch, sich vielleicht, also vercoacht klingt vielleicht zu hart, aber aufs Glatteis locken lassen von den Dortmundern?
Ja, ich finde es eine gute Frage. Also da würden ja ein paar Faktoren mit reinspielen. Punkt 1, hat er sich vielleicht die Frage gestellt, wem bringt hier das Unentschieden mehr, wem bringt es weniger? Wir müssen auf Sieg gehen, denn wir müssen an Dortmund rankommen. Also aber auch die Frage nachzuschieben, um was zu schaffen, um auf Platz 2 zu springen, weil grundsätzlich geht es um die Champions League. Mhm. Also weiß ich nicht. Hat er ein gewisses Selbstverständnis, wofür ich ja Trainer grundsätzlich immer sehr, sehr mag? Was war die Bilanz? 7 Spiele gegen Dortmund und nicht eine Niederlage oder 6?
3,5 Jahre, genau.
Ja, also einfach zu wissen, ey, ich krieg die ausgecoacht. Ich da drüben, dass ich weiß, die Art und Weise, wie Dortmund Fußball spielt, wie wir Fußball spielen, das kriegen wir gewuppt. Und dann ist es vielleicht dann doch das etwas zu viel Selbstbewusstsein, was dann einen zu sehr ins Risiko gehen lässt. Das würde ja dafür sprechen. Ich weiß es am Ende nicht. Aber ich glaube schon, dass er sich die Frage so oder so ähnlich selbst auch nochmal gestellt hat nach dem Spiel.
Ja, also es ist ja eigentlich ein Spiel, was zwar, also deswegen meine ich so aufs Glatteis führen lassen, ne? Der VfB bestimmt das Spiel komplett.
Ja.
Aber die ganz großen Torchancen, das liegt natürlich auch, das hat Sebastian Hoeneß im Nachhinein auch nochmal gesagt, die ganz großen Torchancen entstehen auch, weil Waldemar Anton überragend verteidigt, weil Nico Schlotterbeck einen super Tag hat, weil Dortmund in der Box vor allem im eigenen 16er überragend stark ist, entstehen die großen Torchancen nicht.
Ja.
Und deswegen denkst du, boah, wir spielen die hier an die Wand. Aber am Ende XG 0,7 für den VfB zu 0,5 für Borussia Dortmund. Das ist jetzt nicht so weit auseinander, wie das Spiel einen vermuten lässt.
Ja,
so.
Wir müssen übrigens bei Borussia Dortmund mal schauen. Ich wollte die ganze Zeit mal nachschauen, wie die Verbesserung des XG-Wertes über die Saison im Vergleich zur vergangenen Saison ist. Also wenn ich so sage, Effektivität ist so das das die größte neue Entwicklung bei Borussia Dortmund. Da hätte ich gerne mal den XG-Wert. Der ist ja manchmal, wenn man nur auf ein einzelnes Spiel schaut, so ein bisschen wackelig. Mhm. Aber wenn man über eine komplette Saison schaut, dann ist er ja schon sehr aussagekräftig. Das muss mich mal dran erinnern. Das müssen wir mal nachschauen. Ja, und trotzdem ist es dann am Ende typisch. Und also, wenn wir in die Tore reingehen, dann sind es ja doch irgendwie zwei relativ ähnliche Tore nach Ballverlust. Das ist genau das, was Niko Kovac dann hinten haben will. Vielleicht geht ja nochmal was. Ich finde interessant, dass beide Male Julian Brandt beteiligt ist, der irgendwie so der absolute Anti-Niko Kovac-Mensch ist und jetzt auch so auf der Zielgeraden für sich persönlich ist, aber dann solche Dinge nochmal macht und ja nun auch nicht zwingend für Effektivität, Zielstrebigkeit gestanden hat, aber wenn du dir alleine dieses zweite Tor dann anschaust, was die Krone drauf gesetzt hat, also so als wäre das jetzt sein 41. Saisontor, also naja, wenn ich den da habe im 16er, schweiß ich den halt unter das Dach. Ja. Was denkt ihr denn? So ja. Und deswegen, es ist, ich will ja nicht müde klingen und sagen, ist halt dann irgendwie in dieser Saison auch echt viel Glück dabei, aber ich will es anders formulieren, ich bin schon beeindruckt von dieser Kaltschnäuzigkeit und es ist ja schon irgendwie auch ein Selbstverständnis, wenn man Niko Kovac so zuhört, dass sie wissen, wir nehmen das 0-0, aber wir glauben auch bis zum Ende dran, dass wir einen so einen Konter machen. Und wenn es einen Trainer braucht, der vielleicht auf der anderen Seite ein bisschen zu mutig wird, dann bestrafen wir das halt so. Wir bleiben da ganz ruhig.
Ja, es ist halt auch irgendwie so die Herangehensweise, ne? Also Vincent Kompany hätte gesagt, ja okay, wir spielen das Hoeneß-Game mit, da sind wir einfach besser. Ja. So, das hat ja Leipzig ehrlicherweise auch versucht und ist damit gescheitert. Und Niko Kovac ist, glaube ich, gut darin, aus solchen Dingen, ich fand das auch beim Heimspiel gegen Hoffenheim zum Beispiel, Schlüsse zu ziehen, dass er dem Gegner so die Stärke nimmt und sagt so, okay, was ist denn jetzt wirklich, was ist denn unsere Stärke, die wir wirklich so entgegensetzen können, dass ich gut kalkulieren kann, dass wir irgendwie mit was Zählbarem da rausgehen. Da hat er sich wahrscheinlich gedacht, okay, ich versuche gar nicht erst hier mitzuspielen. Und das ist dann, finde ich, doch auch wieder irgendwie so eine, ja, also du kannst ihm vorwerfen, dass es dann zu pragmatisch ist und wenig fußballerisch ambitioniert, aber es ist auf jeden Fall erfolgsorientiert.
Ich glaube, Niko Kovac besitzt keinerlei Eitelkeit, was die fußballerische Schönheit angeht. Mhm. Und wahrscheinlich ist er da schon geprägt von der eigenen Profikarriere, wo er auch links und rechts, also spätestens dann bei den Bayern, Leute hatte, die das mit dem Fuß am Ball besser konnten und es sah schöner aus und trotzdem wusste er, aber ich komme über andere Wege zum Erfolg und zu den Verträgen, die er dann am Ende ja auch hatte bei großen Vereinen. Also ich glaube, der ist sich da überhaupt nicht zu schade. Man kann auf lange Sicht oder muss meiner Meinung nach auch beim BVB auf lange Sicht fragen, wie nachhaltig das ist und wie groß die Gefahr ist, dass es da auch wieder eine Delle gibt und wie viel Luft da dann tatsächlich auch noch nach oben ist, das Spiel weiterzuentwickeln, die Spieler weiterzuentwickeln, geht es vielleicht eher bei dem einen oder anderen auch in die falsche Richtung. Man frage mal bei Serhou Guirassy nach. Mhm. Also das ist, glaube ich, eine Sache, damit muss man sich langfristig auseinandersetzen, also über die Saison logischerweise hinaus. Das wird man in Dortmund jetzt tun, also jetzt erst recht, wo man da auch in der Führungsetage nochmal ein bisschen umgebaut hat. Aber für den Moment will ich das nochmal deutlich machen, Respekt, wie sie dann so ein Spiel hinten rauskriegen.
Aber vielleicht, also das ist ja auch, vielleicht ist das ja auch eine Betrachtungsweise. Vielleicht entwickelt er das Spiel ja sogar schon in eine gewisse Richtung weiter. Also wo wir jetzt gerade bei ganz viel Spanien-Vibes waren, ich habe immer so leichte Atletico-Aversionen bei ihm. Ist das das richtige Wort? Keine Ahnung. Ich bin Fußballreporter. Aber so Anleihen. Und
ich kann dir mit Fluidität weiterhelfen, aber nicht mit Aversion.
Aber das gibt's doch, oder?
Fluidität?
Ja, weiß ich nicht. Also, Atletico-Anleihen, die fühle ich so ein bisschen. Und ja, dann frage ich mich, ist Guirassy Stürmer, der jetzt bei Diego Simeone viel Kredit hätte? So, also klar, der wird wahrscheinlich erstmal im ersten Moment mit dem irgendwie versuchen zu arbeiten. Aber ist nicht so jemand wie Fisnik Aslani, wo jetzt darüber spekuliert wird, ob der möglicherweise für die kommende Saison geholt wird, dann viel passgenauer? Und vielleicht ist Dortmund ja, anders als wir jetzt die ganze Zeit denken, schon auf dem Weg, irgendwie sich weiterzuentwickeln.
Ja, ist interessant, weil ich eigentlich immer gesagt habe, dass das nicht zu Dortmund passt und nicht zu dem passt, was die Dortmunder Fans wollen. Deswegen ist das ja auch immer noch ein schwieriges Verhältnis, wobei innerhalb der Dortmunder Fanszene ja auch sehr viel Ambivalenz gerade herrscht, so wie ich das mitkriege. Aber ich meine grundsätzlich, ich finde den Vergleich deswegen zu Atletico Madrid auch ziemlich gut. Kann man ja schon sagen, es bleibt ein Arbeitergebiet, eine Arbeiterstadt. Es bleibt eine Stadt, die natürlich es toll findet, wenn da die Mario Götzes und Marco Reuses um die Meisterschaft mitgespielt haben, aber die irgendwie vor allen Dingen mal über Ehrlichkeit kommt und über Arbeit kommt. Und also man gucke gerade mal beim ungeliebten Nachbarn Schalke 04. Ne? Da merkt man, dass wieder eine Identifikation da ist, weil diese Jungs da halt malochen. Von Dortmund mit diesen strahlend gelben Trikots ist man irgendwie anderes gewohnt, aber vielleicht kriegt Niko Kovac es tatsächlich hin, diese Mannschaft dahingehend umzuformen. Und ich glaube, wenn alle dahinter stehen, und das ist ja das Entscheidende, ne? Also das meinst du ja sicherlich dann auch, wenn alle dahinter stehen und alle voll für diesen Fußball einstehen, dann kann das ja, das hat Atletico Madrid ja nicht zufällig mal eine Saison gemacht, dann kann das ja über Jahre erfolgreich sein. Mhm. Das musst du dir hinbauen. Da ist dann entsprechend logisch, dass erstmal Julian Brandt da keine Zukunft mehr hat, jetzt mal unabhängig von seinem Alter und wo sein Formlevel jetzt aktuell so ist. Da muss man dann sicherlich über einen Serhou Guirassy sprechen. Hast du schon recht. Mal gucken, was mit Kollege Schlotterbeck so wird. Aber also wenn die Mannschaft das komplett annimmt, übergestülpt bekommt, da bin ich dann auch sehr gespannt, wie sich Ole Burg mal dazu äußern wird, wenn er da jetzt auch neu mit Fäden ziehen darf. Aber dann finde ich sogar, dass es ein sexy Modell ist. Also warum mag man, wenn man sie mag, warum mag man denn Atletico Madrid? Weil sie eben das andere Madrid sind. Real Madrid ist cool, die sind königlich, die haben die Stars. Und das andere Madrid ist aber irgendwie deswegen so cool, weil es halt nochmal komplett anders ist. Und Barcelona spielt Tiki-Taka. Es ist gut, dass es diesen dritten Verein gibt, der anderen Fußball gibt. Bayern wird immer Bayern-Fußball spielen. Stuttgart wird, solange Sebastian Hoeneß da ist, Ballbesitzfußball spielen, auch ansehnlicheren Fußball spielen, als das Dortmund im Moment tut. Was am Ende erfolgreicher ist, das werden wir dann von Spiel zu Spiel, von Saison zu Saison geben. Aber ich fände es fast sexy, wenn wir bei Dortmund so ein bisschen Atletico-Vibes reinbekommen. Mich hast du. Ich weiß nicht, wie sehr du den Rest der Dortmunder hast, aber mich hast du.
Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht, ob das wirklich so ein Plan ist. Aber ich finde, also das ist so das, was mich diese Saison gelehrt hat. Und dieses ewige Nachweinen nach Jürgen Klopp, es verstummt ja so nach und nach. Und wenn man mal auf die Stats guckt, es ist auch wirklich Zeit, denn der BVB hat, das macht man ein Rätsel draus. Wann hat der BVB zum letzten Mal nur zwei Niederlagen nach dem 28. Spieltag einer Saison kassiert?
2012.
Nein.
Schade.
Da kann auch nicht mal Jürgen Klopp mithalten.
Nee, aber ich habe mir gedacht, ich bin jetzt so ganz schnell. 2002.
Da musst du zu Lothar Emmerich hin.
Nein, ernsthaft?
Ja, das war 65, 66. Oh, wow. Also die sind tatsächlich gerade historisch unterwegs. Das fällt
die sind besser als in dieser Klopp-Zeit mit den zwei Meisterschaften. Ja. Also dahingehend.
Also jetzt, wenn man die richtige Zahl raussucht. Genau. Ja, du musst immer nur eine Zahl finden. Dann findest du auch Argumente gegen Jürgen Klopp. Du wirst auch viele für ihn finden.
Klar. Aber ey, ganz ehrlich, wir haben über die letzten Jahre immer darüber geredet, dass man Dortmunder Fußball nicht definieren kann. Mhm. Und also mich hat das auch aufgeregt und ich habe mit ein paar Leuten, die bei Dortmund ja nah dran sind, viel drüber geredet und da weiß ich wirklich, das war auch intern ein Thema. Mhm. Also ich durfte ja zum Beispiel, bevor ich diesen fantastischen Arbeitgeber gefunden habe, mit Matthias Sammer zusammenarbeiten.
Ja, ich erinnere mich.
Ich habe das ein oder andere Wort mit ihm drüber wechseln können und ich habe es voll verstanden, weil du musst... Und das willst du als Dortmund-Fan auch. Du musst erkennen, was da unten zumindest die Idee ist, was sie sein wollen. Das ist dann vielleicht nicht jedes Mal auf den Platz kriegen, okay, aber du musst wenigstens erkennen, was sie sein wollen. Und das waren Probleme in den letzten Jahren. Und dann hast du mit Nuri Sahin nochmal eine ganz andere Variante spielen wollen. Hat nicht funktioniert. Jetzt hat man doch zumindest ganz, also ich kann wieder mit einem Satz sagen, was Borussia Dortmund für ein Fußball spielen
will. Das ist richtig.
Ob das jetzt der schönste Fußball auf diesem Planeten ist, sei mal dahingestellt. Ist ja auch Ansichtssache, wie wir wissen.
Immer.
Diego Simeone würde sagen, jo, geht schon sehr, also ist schon sehr attraktiv. Aber man kann es immerhin wieder definieren. Und ist das nicht erstmal das, was sich Dortmund-Fans immer gewünscht haben? Und wenn du das jetzt noch klarer ziehst und den Kader entsprechend noch ein bisschen mehr dahin baust, dann finde ich, ist das schwer zu kritisieren.
Ja, es müssen halt alle an einem Strang ziehen.
Genau.
Ja. Und das hätten auch, was eine Überleitung.
Jetzt bin ich auf den Strang gespannt.
Ja, und ich bin auch gespannt, wie ich das jetzt zu Ende kriege. Das hätten auch bei Werder Bremen vor der Saison mehr Menschen machen sollen. Dann hätte es nicht ein Interview wie jetzt von Mitchell Weiser gegeben, der verletzte Außenverteidiger oder Schienenspieler von Werder, mit Kreuzbandriss in dieser Saison ja mehr oder weniger durchgängig ausgefallen. Und Werder hat 1-2 gegen Leipzig verloren und der hat richtig abgeledert, hat einen ziemlichen Rundumschlag, zum ziemlichen Rundumschlag ausgeholt. Unter anderem gesagt, die Personalplanung vor der Saison war fahrlässig und auch deshalb hat er sich jetzt noch nicht entschieden, ob er seinen Vertrag bei Werder verlängern wird oder nicht.
Wie findest du das?
Also
das mit dem fahrlässig würde ich jetzt mal ausklammern, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die sollte man nicht am Mikrofon sagen. Das muss auch intern noch zu Fortsetzungsgesprächen führen. Ja. Aber dass er jetzt mal grundsätzlich drüber nachdenkt, was mache ich denn jetzt? Weil irgendwie geht das hier gerade in die falsche Richtung. Und er hat ja interessanterweise Ole Werner auch nochmal namentlich genannt. Also mit dem war relativ klar, wo es hingeht. Jetzt ist der nicht mehr da. Nichts gegen unseren neuen Trainer Herrn Thune, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wo es hingeht. Ist das abgehoben? Ist das irgendwie rational gesehen total richtig? Ist das in dem Moment jetzt das Falscheste, was du in dein Mikrofon sagen kannst? Was ist da deine Meinung?
Er tut seiner Mannschaft, glaube ich, gerade keinen Gefallen damit. Es wirkt auf mich auch ein bisschen beleidigt, ehrlicherweise. Er hat inhaltlich aber komplett recht. Ja. Also, ist einfach so. Der Karren hängt halt im Dreck und er erklärt nochmal, warum er im Dreck hängt. Und er vielleicht ist es auch, will er nochmal unterstreichen, dass er selbst da jetzt ja gar nicht so eine große Rolle spielt bei der Geschichte. Wie gesagt, er ist halt nun mal trotzdem Teil dieser Mannschaft und er ist ja irgendwie auch Hoffnungsträger der Fans. Und das, finde ich, muss man ihm an der Stelle schon auch ein bisschen vorwerfen.
Wenn ich so sein PR-Berater wäre und er hätte mir dieses Interview vorab in so einem Word-Dokument geschickt, hätte ich, glaube ich, schon so Korrekturdinger reingemacht, ja. So mit Rot, die man dann sehen kann, so bei so einer Aussage wie, ja, ich gucke jetzt erstmal, wo es hingeht, mit Ole Werner ging es in die richtige Richtung, gucke jetzt erstmal hin, hätte ich dann so geschrieben, ja, aber vielleicht anders formuliert, jetzt müssen wir uns erstmal hier alle auf den Kampf um den Klassenerhalt konzentrieren und entsprechend alles Weitere dann im Anschluss. So, vielleicht sagst du es so, Mitchell.
Ja. Vielleicht wollte er aber auch gar keinen PR-Berater vorher ranlassen.
Manchmal ist es ja auch sehr schön.
Ja, also für uns jetzt, sonst hätten wir ja dieses Thema
nicht. Für die Mitspieler nicht so.
Ja. Wobei dieses Spiel gegen Leipzig war ja tatsächlich irgendwie auch eine Fußballspiel gewordene Bestätigung von dem, was er dann irgendwie am Mikrofon gesagt hat. Ne? Also du hast eigentlich ein gutes Werder-Spiel.
Ja.
Werder ist halt einfach nach wie vor ultra ineffizient. Wir reden da viel über individuelle Qualität. Und auf der anderen Seite hast du halt RB Leipzig, die genau diese Qualität hat. Und die brauchen dann irgendwie 4 Torschüsse oder 5 und dann fallen halt 2 Tore und sie gewinnen in Bremen.
Ja, ich finde ja dieses Thema Effektivität, hat man vielleicht in dieser Folge heute auch schon gemerkt, so interessant, weil ich da selber manchmal unsicher bin, sage ich ganz ehrlich, weil was sagt das über eine Mannschaft aus? Ich habe es bei Dortmund ja so ein bisschen in Frage gestellt. Ist es nicht auch total gefährlich, wenn du effektiver zumindest bist, als du das in der Vergangenheit gewesen bist? Vielleicht hast du eine Saison, in der einfach mal sehr viel zusammenläuft und in der dann doch 3 Bälle mehr in Winkel fliegen, die ansonsten einen halben Meter rübergeflogen sind. Und dann ist das der minimale Unterschied, der aber im Zweifel ja 7 Punkte oder so in der Tabelle am Ende ausmachen kann. Gibt ja diese berühmt gewordene, also mehrfach aus mehrerlei Sicht berühmt gewordene Meisterschaftssaison von Leicester City, wo ja alle X-Goal-Werte, die es damals schon gab, explodiert sind, weil also das ist so, das war so unwahrscheinlich, aber sie waren so wahnsinnig effektiv in diesem einen Jahr, da ist halt alles zusammengekommen und ich glaube, da war dann wirklich ganz viel Glück mit dabei. Andersrum aber, finde ich, ist Effektivität und das, finde ich, hat man bei den Leipzigern jetzt gesehen, ja auch ein Merkmal von Qualität. Ich sage jetzt mal Parallelbeispiel, wenn Steph Curry bei den Golden State Warriors jeden Dreier reinwirft, dann ist das ja Qualität. Genau. Das ist Effektivität, aber es ist auch Qualität. Ja. Und wenn dann halt Leipziger, oder nehmen wir jetzt nochmal zurück, Bayern, wenn dann Tom Bischoff den mit rechts und links jeweils unten geil reinsetzt, dann ist es effektiv, aber es ist halt auch eine Qualität, weil er das halt so kann. Ne? Und bei Steph Curry würde keiner sagen, ja gut, da müssen wir mal schauen, ob der schafft es sich nicht, einfache Korbleger zu erarbeiten und stattdessen muss er von da draußen werfen, dann habe ich jetzt Glück, dass die alle reinfliegen. Würde niemand sagen.
Na, auf gar keinen Fall. Nee. Ja. Und es gibt auch in der Bundesliga keine Mannschaft, die Expected Goals so sehr überperformt, also so viel mehr trifft als XG aussagen als die Bayern. Muss man also die haben nicht 97 oder 100 Tore jetzt mittlerweile XG, sondern sind deutlich drunter. Das ist viel realistischer, also als das, was sie am Ende abliefern. So, da merkt man halt einfach, die sind einfach die beste, auch individuell beste Mannschaft.
Ja. Und Harry Kane ist ja sicher unzweifelhaft der beste Abschlussspieler, vielleicht sogar in ganz Europa und damit der Welt, aber mindestens mal in der Bundesliga.
Ja, und trotzdem muss ich natürlich Werder fragen, was sie dann aus einem wieder guten Spiel und am Ende fehlenden Punkten denn jetzt irgendwie so mitnehmen. Jetzt kommt als nächstes der FC und dann der HSV. Das sind jetzt schon echte Must-Win-Games, wo sie ja zuletzt dann eigentlich oft ganz gut aussahen. Also beispielsweise Wolfsburg gewonnen, Union gewonnen. Ist das, jetzt, ist das jetzt vielleicht sogar dann auch trotzdem was, wo sie sagen können, ja komm, immerhin ein gutes Spiel gemacht?
Ja, irgendwie schon. Also ich glaube, man könnte mit weniger Selbstbewusstsein jetzt in diese beiden Spiele gehen. Das stimmt schon. Man kann gegen so eine Mannschaft wie RB Leipzig ja auch unter die Räder kommen. Das sind sie definitiv nicht. Mhm. Ich bin gespannt. Ich sehe sie weiterhin bis zum Ende sehr weit unten drin. Mhm. Also das wird jetzt also gegen Köln, bei Köln noch schwer absehbar, wo es hingeht mit dem neuen Trainer, und dann Wolfsburg irgendwie noch schwerer absehbar, was da jetzt passiert. Aber das werden natürlich schon vordefinierende Spiele für alles, was da jetzt noch kommt.
Also sie bleiben auf jeden Fall im Tabellenkeller, so viel ist sicher. RB Leipzig jetzt gerade voll auf Champions League-Kurs.
Ja, gehören sie auch hin. Hat Oliver Minzlaff schon sehr klar betont. Gehe ich mit.
Ja, gehe ich auch mit im Moment. Nicht mehr mit in Sachen Champions League Quali gehe ich bei der TSG Hoffenheim, die jetzt tatsächlich nur ein Spiel aus den letzten 6 Bundesligaspielen gewonnen haben und am Wochenende mit 1:2 zu Hause gegen Mainz 05 verloren haben. Zum ersten Mal in dieser Saison auch 2 Niederlagen in Folge. Und auch da war für mich tatsächlich das Siegerteam Mainz am Ende irgendwie das Schlüssigere, das Überzeugendere.
Das jetzt zum ersten Mal, ich weiß gar nicht, ob in der kompletten Saison oder zumindest mal seit ganz langer Zeit, seit Urs Fischer da übernommen hat, vor knapp 4 Monaten in der oberen Tabellenhälfte steht. Mhm. Ist schon verrückt, was da passiert ist. Bei Hoffenheim finde ich schwierig. Also Hoffenheim ist eine Überraschungsmannschaft gewesen, und was ist eine Mannschaft, die eine Überraschungsmannschaft war und jetzt dann aber runterrutscht? Ist sie jetzt normal oder ist sie enttäuschend? Wir haben natürlich mittlerweile einen hohen Standard auch erkannt, dass die Leute, die da gerade in der Offensive spielen, dass die eine ganz hohe Qualität haben. Also ein Aslani ist ja nicht umsonst bei Borussia Dortmund jetzt im Gespräch, sondern das ist natürlich schon auch was Besonderes, was da zusammengestellt wurde. Aber das, was ich die letzten Wochen, ich habe nicht jedes Spiel über 90 Minuten gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war dann schon besorgniserregend.
Ja, sie sind meiner Meinung nach ehrlicherweise auch ein bisschen entschlüsselt worden. Ja. Also so die Schwachstellen, das ist relativ deutlich, wie du jetzt gegen sie irgendwie klarkommst. Und dann geht natürlich auch so, glaube ich, bei denen einfach Selbstvertrauen nach und nach ein bisschen flöten. Und dann, finde ich, hat man jetzt in dem Spiel auch wieder gemerkt, Afdullahu ist so der Unsung Hero von denen. So, wir haben ganz viel über Börcher, über teilweise auch Prömel geredet, natürlich über die Offensive komplett. Aber Afdullahu ist einfach für die Stabilität bei dem risikohaften Spiel so wichtig. Der fehlt ihnen jetzt. Und das ist ihnen jetzt zum zweiten Mal hintereinander. Gegen Leipzig haben sie 5 gekriegt, um die Ohren geflogen. Und bei den Mainzern war der Mann des Spiels Philipp Tietz. Mittelstürmer, Neuzugang im Winter. Hat zum zweiten Mal überhaupt erst in seiner Bundesliga-Karriere 2 Tore in einem Spiel gemacht. Und für wen er die gemacht hat, das war dann auch sehr, sehr klar hinterher.
Die Tore waren definitiv für meine Frau, weil wir heute Jahrestag haben. Und die widme ich ihr.
Ah, geht's romantischer?
Naja, vielleicht, wenn die kleine Tochter noch so ein bisschen was bastelt und das dann auch noch aufs Spielfeld bringt, dann ist es noch romantisch, das ist ja auch passiert. Aber es ist schon sehr schön. Ich habe gerade gefragt, was Mainz gemacht hat. Also klar, Urs Fischer ist halt Urs Fischer. Aber man muss schon sagen, ne, was die jetzt im Winter auch nochmal dazu geholt haben, die haben einfach die Offensive neu definiert mit Becker und Tietz. Das ist schon special. Da fragt man sich ja, warum kann Mainz sowas machen und andere Mannschaften, wie zum Beispiel der SV Werder Bremen, also sie wussten ja auch vor der Winterpause, wir haben Probleme und jetzt stehen sie halt weiter irgendwie auf der Stelle. Gut,
aber da war halt das ganze Thema mit den Laien war da ja noch nicht so ganz angekommen.
Den lässt du dann nicht liegen, ne?
Da muss man dann auch Verständnis für haben. Ja. Nein, das ist zynisch, liebe Werder-Fans. Tut mir leid an der Stelle wirklich. Ich fühle an der Stelle wirklich sehr mit euch. Ich finde allerdings, dass Mainz tatsächlich, also Urs Fischer hin oder her, auch jetzt gegen Hoffenheim wieder, die spielen erstaunlich für Urs Fischer-Verhältnisse, erstaunlich hoch, erstaunlich, also eher Mittelfeldpressing, nicht das Abwehrpressing, was wir irgendwie aus Union-Zeiten kennen. Auch nicht immer nur der direkte Vertikalball auf Geraldo Becker, sondern sie haben auch einen Flügelfokus, hat man jetzt dann auch wieder gesehen. Klar, Standards spielen eine Rolle. Aber ich finde, dass sich Urs Fischer schon auch so ein bisschen weiter, also vielleicht hat er sich gar nicht weiterentwickelt, sondern wir hatten ja immer nur diesen Ausschnitt Union Berlin von ihm. Also er zeigt, dass er andere Facetten hat. So.
Ja, jetzt, also es ist jetzt noch nicht die Neuerfindung des Urs Fischer, würde ich sagen. Das wollen wir ja auch nicht. Aber Aber ja, ein bisschen was anderes ist es schon.
Ja, erfolgreich ist es. Mainz ja, hat sich richtig, richtig stabilisiert aus der direkten Abstiegsgefahr. Muss man sagen, sind sie eigentlich raus. Ob es wirklich schon gleichbedeutend mit dem Klassenerhalt ist, also im Moment deutet eigentlich alles darauf hin.
Ja, also ich würde es unterschreiben, wenn Urs Fischer davon hört, wird er natürlich den schweizerischen Zeigefinger heben und sagen, das ist noch lange nicht, jetzt lief ich Gefahr, schweizerisch zu reden, das ist noch lange nicht durch.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich es geil finde, dass du dich dann doch gezwungen hast, es nicht zu machen. Ich hätte es, glaube ich, gern gehört.
Hättest du nicht.
Ja, von Abstiegsgefahr, die hinter sich gelassen wurde, kann der VfL Wolfsburg nicht reden. Fallen die in Leverkusen jetzt in der zweiten Halbzeit schon wieder zum wiederholten Male gefühlt in dieser Saison auseinander. Ja, am Ende 3-6 verloren.
Das ist die 12. Führung, die sie verspielt haben. Ich glaube, die 12. Das ist ja Wahnsinn. Also es ist ja, also wenn ich mir diese Mannschaft anschaue, fast schon verrückt, dass sie 12-mal in Führung gewesen sind in dieser Saison. also ernsthaft, das spricht ja wirklich auch dann für diese Mannschaft, bei der man immer wieder erkennt, dass da Qualität ist, aber dass du 12-mal eine Führung hergibst und jetzt ja im Extremfall mit 2 Toren vorne bist, also wir müssen natürlich auch über die ein oder andere Situation, Entscheidung reden, aber dass du mit 2 Toren vorne bist und dann mit 3 verlierst, also so viel, also mehr Turnaround geht ja fast nicht im modernen Fußball.
Also das ist schon, vor allem weil es zur Halbzeit dann ja auch so klar für Wolfsburg lief eigentlich. Und sie haben ja Rückschläge weggesteckt und dann können wir mal ins Spiel reingehen. Sie kriegen ja direkt in der Anfangsphase einen Elfmeter. Wie hast du ihn gesehen? Also das ist ein Zweikampf Mähle gegen Maser. Und also siehst du dann faul?
Ja, nee. Und mich wundert es auch, dass, wer war Schiedsrichter Petersen?
Ja.
Glaub ich, dass er das pfeift, weil ich meine, es gibt Fehlentscheidungen, die wird es immer geben, völlig klar, aber das ist ja so eine Situation, wenn du die in Realgeschwindigkeit siehst und vor allen Dingen auch vorher schon siehst, was da gleich passieren wird, also man antizipiert ja als Fußballer, als Fan, als Schiedsrichter hoffentlich genauso, dann ist relativ absehbar gewesen, was da gleich passiert, beide gehen mit dem Körper rein und dann, also ich weiß nicht, welches physikalische Gesetz ist, aber dann entfernt man sich halt auch wieder voneinander. Und der eine fällt halt hin und der andere nicht. Mhm. Aber es war nicht mehr als ein Körpereinsatz der klassischen Sorte. Und da dann auf den Punkt zu zeigen, und dummerweise muss man ja wirklich sagen, für den 4. Offiziellen fast keine Chance zu lassen, das Ding zurückzunehmen, weil es natürlich ein also jetzt auch keine glasklare Fehlentscheidung ist. Und man will ja diese Schwelle so gestalten, dass wirklich nur bei den glasklaren Fehlentscheidungen eingegriffen wird. Das ist schon echt dumm gelaufen. Also dann doch lieber vorsichtig sein und sagen, wenn was war, dann wird sich der VAR schon melden. Aber ich war schon echt erstaunt. Wie gesagt, vor allen Dingen, weil es so eine absehbare Situation gewesen ist. Mhm. Also ich habe es im Live gesehen. Es gibt diesen Zweikampf. Und es kommt ein Pfiff und ich denke, wie konnte das denn sein? Und dann kommen die Wiederholungen und es ist manchmal dann so, dass da was passiert. Interessanterweise auf der anderen Seite war es dann bei mir so, ach guck, jetzt erkennt man, dass er da voll unten getroffen wird. Mhm. War ja überhaupt gar nicht der Fall. Das heißt also, da wird er nichts gesehen haben. Er wird diesen Körperkontakt, diesen ja maximal ja Schulterrempler, wenn man das überhaupt so beschreiben will, gesehen haben und gibt dafür dann einen Elfmeter. Das ist schon schwierig, weil es so eine klassische Fußballszene war und die musst du eigentlich erst vorhersehen und dann auch richtig interpretieren können.
Ja, bin ich komplett bei dir. Also den darf man einfach nicht geben, definitiv. Und trotzdem kann
Hättest du trotzdem gesagt, zurücknehmen? Wäre irgendwie möglich gewesen?
Nee, ist
ihn
halt
nochmal rausschicken?
Naja, dann die Frage ist ja auch, welche Linie will der Schiri fahren? Und das ist ja auch in Ordnung, dass er diese Hoheit hat, aber die Entscheidung darfst du auf dem Platz einfach so nicht treffen, weil Maser ist halt einfach, wie du sagst, der ist wahrscheinlich 15 Kilo leichter. Der fällt dann halt einfach und Mähle bleibt an der Stelle stabil. Ja. So. Genau, aber die anderen Elfmeter, die in dem Spiel noch gegeben werden, insgesamt sind es ja 3. Dann gibt es noch einen Elfer für die Wolfsburger, der berechtigt ist, weil Tapsuba Amura trifft. Und
da muss ich sagen, da habe ich in der Realgeschwindigkeit erstmal gedacht, jetzt will Amura auf der anderen Seite auch einen Elfmeter haben, ein bisschen billig. Und dann sieht man in der Wiederholung, dass das ein glasklarer Elfmeter ist. Also da ist es dann super, dass du einen VAR hast, der den Treffer ganz deutlich erkennen kann.
Genau, es tritt eben ganz klar hinten in die Hacke rein und deswegen gibt es dann halt auch den Stolperer.
Und da muss ich dann übrigens sagen, da kann ich dann Schiedsrichter Petersen auch mehr verstehen, dass er den im Live nicht gepfiffen hat, als auf der anderen Seite, weil das also da musst du halt diesen Treffer erkennen. Und ich finde, der ist nicht, also wenn wir drei Wiederholungen brauchen, um zu sehen, ah, guck mal hier, bei der Einstellung sieht man es eindeutig, dass er getroffen wird, dann muss den Schiedsrichter da rausnehmen aus der Kritik. Und dann ist es gut, dass es den Videobeweis gibt. Auf der anderen Seite, wie gesagt, war es schon in der Realgeschwindigkeit ganz anders zu sehen.
Leverkusen kriegt auch noch einen Elfmeter. Kombedi rauscht in Nathan Teller rein. Auch das klare Sache für mich.
Ja, also angenehmer Schiri. Aber ein angenehmes Schiri-Foul, da war er, glaube ich, kurz davor, den Jungs auch mal zu applaudieren.
Und dann macht Bayer trotzdem in der zweiten Halbzeit irgendwie auch noch richtig schöne Tore. So Poku schickt da irgendwie die halbe Wolfsburger Hintermannschaft im Dribbling zur Eiersuche. Und am Ende ist es ein 6-3. Und die Frage ist, lag das jetzt an der neu zurückgewonnenen Leverkusener Stärke im Kampf um die Champions League Plätze? Sind jetzt nur noch 4 Punkte Rückstand auf den VfB und auf RB? Oder war das eigentlich hauptsächlich Wolfsburg?
Ich glaube, es war viel. Wolfsburg ist wirklich auch viel zusammengekommen. Gab vor dem einen Treffer ja auch noch so ein Rempler. Hätte man auch wegpfeifen können als Stürmerfoul. Ich glaube, von Tabsoba, jetzt will ich nichts Falsches sagen, pfeifen können. Gegen Wawro. Ich will das auf jeden Fall aus Leverkusener Sicht jetzt nicht überinterpretieren. Mhm. Dafür waren die letzten Wochen irgendwie nicht doll genug, nicht stabil genug. Dass da vorne gerade offensive Qualität ist, dass da Tempo ist, hat man ja auch bei zum Beispiel der Teller-Aktion gesehen. Das ist ganz, ganz klar. Aber ich glaube, man muss da weiterhin vorsichtig bleiben. Gerade mit Blick auf die Champions League, da haben wir ja nun gesehen, dass da schon auch ordentlich Konkurrenz ist, auch wenn sich Hoffenheim da jetzt gerade verabschiedet.
Ein Konkurrent war zu Beginn der Saison möglicherweise Eintracht Frankfurt. Einige hatten sie sogar als Vizemeisterkandidat auf dem Zettel. Diese Meinungen sind, kann ich aus gut unterrichteter Quelle sagen, revidiert.
Okay. Denn das soll ja auch wichtig sein bei Fußballexperten.
Ist so. Die Eintracht kämpft im Moment um Platz 7 und macht da auch irgendwie keinen richtigen Schritt, weil sie zu Hause gegen den ersten FC Köln 2-2 gespielt haben am Ende. Und es war das erste Spiel von Kölns neuem Trainer René Wagner. Hast du einen Trainereffekt gesehen beim FC?
Nee, den habe ich nicht gesehen. Ich habe jetzt auch nichts Enttäuschendes gesehen. Ich habe gesehen, dass er Said Elmal hat ihn durchspielen lassen, zumindest sehr lang spielen lassen.
Durch nicht, er ist nachher rausgegangen. Ja,
aber er hatte so in der 82. noch eine große Chance.
Genau, da kommt ja dann, die Kölner machen ja das 2-2, Castro Montes ist es, 35 Sekunden nach seiner Einwechslung. Und in diesem Einwechselfenster geht auch Said Elmal runter. Ja. Da kommt Bülter rein.
Ja, richtig, stimmt. Also, nee, das war jetzt noch kein komplett neues Köln, kein komplett anderes Köln. Es war ein kämpferisches Köln. Es war ein FC, der sicherlich dann Glück hatte, nach dem 0-2 überhaupt zurückzufinden, aber der ja auch vorher schon Aktionen hatte. Es war ein erster FC Köln, der hinten raus für den Kampfgeist belohnt wurde. War ein erster FC Köln, der auch mal wieder gezeigt hat, wo Qualitäten sind. Das Tor von Kaminski ist was, darauf kann man aufbauen, aber halt auch weiterhin ein erster FC Köln, der defensiv eklatante Schwächen aufweist. Also, nimm das erste Gegentor, Chaibi, ich weiß nicht, wie du das beschreiben würdest, aber im ersten Moment würde man vielleicht dazu tendieren zu sagen, marschiert, spaziert durch die Abwehr, eigentlich, weil er da so durch so zwei Leute durchläuft. Eigentlich geht er nur an einem Gegenspieler vorbei. Der zweite sagt sich, ich gucke jetzt hier auch gerade nur aus einer günstigen Position zu. Und es gibt nicht mal wirklich eine Körpertäuschung oder so. Er geht einfach, läuft er einfach geradeaus mit dem Fußball in Richtung Grundlinie und das im 16er und kann dann, weil er den Schritt schneller ist, den Ball quer passen und da ist dann Johnny Burkhardt und macht das 1-0. Das war, ich finde es immer gut, erstmal die Offensive zu loben. Schön, aber es war vor allen Dingen miserabel verteidigt. Und das passiert Köln weiterhin so oft.
Ja, wobei ich finde, dass Chaibi schon einfach im Spiel der Eintracht so viel verändert, weil du halt eben auf einmal eine gewisse Dynamik reinbekommst.
Stimmt,
und
ja.
Vorher war das so eigentlich recht leicht für die Kölner zu verteidigen, finde ich. Weil es halt, ja, wobei es gab auch schon hier und da dann so wildere Sequenzen, wo es dann für beide Seiten Umschaltgelegenheiten gab. Aber eigentlich war die Eintracht ja wieder statisch und hat sich so ein bisschen schwer getan, überhaupt irgendwie Tiefe mal reinzubekommen und so. Und dann ist Chaibi, der wird dann eingewechselt, der traut sich dann halt einfach mal zu dribbeln.
Das ist der Zocker.
Ja, ja, genau. Ja. Und das verändert dann, also kann dich dann vielleicht als FC dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch ein bisschen überraschen.
Ja, sollte man, also man sollte meinen, dass man den Kerl jetzt dann doch oft genug gesehen hat und weiß, das ist derjenige, der sich mehr traut, der halt wirklich Lust hat, auch mal was anderes zu machen, zum Beispiel so ein Dribbling. Das war mir dann, ey, wenn er das mit drei Übersteigern macht, Chapeau, so, dann ziehe ich auch meinen Hut, aber das war mir zu einfach.
Okay. Ja, manchmal sind es ja die einfachen Dinge.
Guck dir das nochmal an, das sieht so toll aus und ist ja auch erstmal schön, als würde er da im Slalom durch zwei Gegenspieler durchgehen. Nee, eigentlich geht er nur gegen seinen direkten Gegenspieler rechts vorbei, als Rechtsfuß, also vorbeigelegt, gelaufen und dann in die Mitte gepasst. Das ist nicht so besonders, wie man das in dem Moment vielleicht denkt, weil der zweite Verteidiger da die Sache fast noch spektakulärer macht, als sie eigentlich war, weil er eigentlich gar nicht eingreift. Und manchmal ist es ja so, also ich sag mal, wenn du mit zweimal 100% verteidigst, ist ja toll, aber es ist auch irgendwie so eine typische Situation, habe ich das Gefühl, wo es sogar eher schädlich ist, dass der zweite Verteidiger so ein bisschen mit dazukommt, weil dann der erste Verteidiger, ich hab die Namen jetzt leider mir nicht notiert, aber weil der erste Verteidiger dann nicht mehr mit 100% in diesem Zweikampf ist, was er aber besser mal gewesen wäre, weil dann hätte er zumindest dieses leichte Laufduell nicht verloren.
Also ich meine, es wären Lund und Vandenberg gewesen, aber es kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade täusche.
Aber ich finde es gut, dass du dich traust, erstmal die beiden.
Ja, ich hau erstmal einen raus.
Wen fandst du noch schlechter von den beiden?
Ich fand die eigentlich, also eigentlich fand ich Köln am Anfang gar nicht, defensiv gar nicht so schlecht. Das eigentlich haben wir ja auch schon in der Vorschau-Folge drüber geredet, das ist ja ein ganz dankbares Spiel sogar, weil die Eintracht ja aus ihrem Ballbesitz zuletzt wenig machen konnte. Ich finde, das hat man dann auch teilweise in dem Spiel gesehen. Das hat's Köln, finde ich, eigentlich auch recht leicht gemacht, eine gute Stabilität da über lange Zeit reinzubekommen. Und dann auf einmal fallen da irgendwie drei Tore innerhalb von 4 Minuten und dann wird es auf einmal wild. Das hat meiner Meinung nach ein bisschen auch mit Wechseln zu tun. Ja. Ein bisschen aber vielleicht, und damit sind wir dann bei der Eintracht und Riera damit, dass sie haben jetzt zum ersten Mal unter Riera zu Hause Gegentore kassiert, zum ersten Mal zu Hause Punkte abgegeben und irgendwie ist jetzt das Learning, okay, auch mit dem neuen Typen kriegst du nicht geile Frankfurt-Offensive, ohne dass du irgendwie zumindest das Chaos in der Defensive hier und da mal in Kauf nimmst.
Ja, also Chaos in der Defensive, beziehungsweise auch schon in der Vorwärtsbewegung. Ne? Ich glaube, es sind beides Gegentore, die sie da kriegen, nachdem man versucht, spielerische Lösungen zu finden.
Ja,
also,
genau.
Also du spielst den Pass kurz und spielst ihn dann aber in des Gegners Fuß und der schaltet dann um. Genau. Also sind jetzt erstmal Szenen, bei denen man sagen muss, entweder unsauber gespielt oder mit zu viel Risiko durch die Mitte quer, also kurz gespielt. Wenn das aber eben auch seine Idee ist, dann denke ich im ersten Moment, ach cool, dass Fußballtrainer in der Bundesliga solche Ideen haben, aber ist vielleicht dann da die falsche gewesen.
Ja, das stimmt, aber also das ist ja der Grund, weshalb Dino Topmöller dann irgendwie am Ende gescheitert ist, ne? Weil er diesen Versuch, mehr spielerische Komponenten zu installieren, am Ende nicht ohne eine Vernachlässigung der Defensive hinbekommen hat. Und sind wir da jetzt an dem Punkt schon wieder bei Riera?
Vielleicht ist der Schlüssel, zumindest in dieser Zeit, wenn du nicht gerade Vincent Kompany bist, dass du deine Eitelkeit ablegst und sagst, ich muss keinen schönen Fußball spielen. Entdecke deinen inneren Niko Kovac und du wirst erfolgreich sein in dieser Liga.
Vielleicht brauchen wir aber schon auch noch den einen oder anderen, der ein bisschen Bock hat, Fußball zu spielen.
Gibt ja Sebastian Hoeneß.
Ja, das stimmt. Und Merlin Polzin. Womit stimmt. Wir beim HSV gegen Augsburg wären. Und das klingt jetzt erstmal irgendwie sehr Brechstange, aber ich fand den Kick ehrlicherweise viel unterhaltsamer, als ich am Anfang so, also wenn man den Namen liest und die Paarung, als ich da gedacht habe.
Ja, also
1-1 ausgegangen.
Richtig. Also dass Merlin Polzin Fußball spielen möchte, das ist ja in der vergangenen Saison eigentlich noch deutlicher gewesen als in dieser Saison. Da hat es ja auch viel Veränderung gegeben beim HSV. Ja, von Augsburg nach dem Trainerwechsel hin zu Manuel Baum erwartet man da jetzt ein bisschen weniger. Aber ich finde beim HSV, ich meine, da muss man sich mal überlegen, beim HSV ist schon immer viel geboten. Wir haben jetzt in der Sportschau, sagt ihr sicher was? In der Sportschau.
Ich hab davon gehört, ja.
In der Samstagssportschau
schon mal gesehen.
Haben wir uns auf das konzentriert, was nach diesem, man darf es ja schon sagen, muss es schon sagen, Fehlstart vom HSV zu Beginn der Saison noch passiert ist. Du stehst unten drin nach den ersten Spielen, verlierst dieses Derby mit einer deiner schwächsten Leistungen, also bis heute schwächsten Saisonleistungen. Und dann gibt es ja den ein oder anderen Manager in der Bundesliga, beziehungsweise es gab ihn schon, der dann panisch nochmal Leute geholt hat. Und was ist da in Hamburg passiert? Vuskovic ist hinten gekommen als absoluter Leistungsträger. Und dann haben sie von Arsenal zwei Leute geholt, die jetzt zentral im Mittelfeld spielen, Lokonga, und vor allen Dingen, auf den haben wir uns jetzt konzentriert, Fabio Vieira, der einen Fußball spielt. Jetzt ist er sogar eher als Nebendarsteller bei der großen Fairplay-Aktion in Erscheinung getreten, aber der ansonsten bei einer Mannschaft, die in der unteren Tabellenhälfte steht, spielt, ist er derjenige, der da eigentlich nicht hingehört, weil er ein zu guter Fußballer ist. Also das macht Merlin Polzin, das macht der HSV, also Management plus Trainer, solche Leute dahin zu holen und darauf zu vertrauen, dass der Typ, der eigentlich der große, quasi der zweite Ödegaard bei Arsenal werden wollte, dass der das auch schon beim HSV hinkriegt. Und ich finde schon echt besonders, dass der das hinkriegt. Hat jetzt, wie gesagt, keine große Rolle gespielt, aber es war jetzt irgendwie gerade so ein Thema bei uns. Ich finde übrigens dieses Tor, das der HSV schießt, sensationell. Also war ja der Ausgleichstreffer, aber ich find's einfach und wahnsinnig schön zugleich, weil's mal wieder zeigt, wie effektiv du mit einem richtigen Neuner spielen kannst. Glatzel hat ja vorne drin gespielt. Einem, der auch mit dem Rücken zum Tor da ist, der den Gegenspieler auf den Rücken nehmen kann. Und Königsdörfer schießt den Ball dann da oben links in den Winkel und macht das sicherlich toll und trifft den auch super. Aber es ist in der Einfachheit so gut. Jeder, der selber mal Fußball gespielt hat, weiß doch, wie angenehm es ist, wenn da vorne einer ablegt. Du kannst schon drauf zulaufen, du hast das Tor vor Augen, du kannst gucken, ob da irgendwo eine Lücke ist, ob ein Verteidiger noch kommt. Der Ball rollt so sanft auf dich zu, schön mit Gefühl gespielt von Glatzel, und dann kannst du den voll nehmen. Und natürlich haben wir den Ball auch alle mal 40 Meter übers Tor geschossen, aber du hast so eine schöne Kontrolle. Und es ist so ein einfaches, sauberes Tor, dass ich mir denke, das müsste es häufiger wieder geben. Aber es setzen halt immer noch so wenig Mannschaften auf einen klassischen Mittelstürmer mit dem Rücken zum Tor, also nicht permanent, aber eben regelmäßiger mal mit dem Rücken zum Tor, dass ich das nochmal vorheben wollte.
Ja, du, und ich finde, man kann an der Stelle auch darauf kommen, dass Vieira da schon eine Rolle spielt, weil er ja von seiner klassischen Position auf der 10 oder Halbraum 10 zurückgezogen wurde auf die Doppel-6 und nur dadurch ist ja diese Systematik mit Königsdörfer und Glatzel überhaupt erst zum Tragen gekommen.
Stimmt, hast du
gesagt, sonst spielt der HSV ja eigentlich immer nur mit einem Stürmer, also Königsdörfer hat ja auch schon als Mittelstürmer gespielt und jetzt halt zurückgezogen, und ich bin bei dir, super rausgespieltes Ding, auch Vucevic wieder im Gegenpressing den Ball zurückholt da an der Stelle. Das ist dann ausschlaggebend dafür, dass diese Sequenz überhaupt zum Tragen kommt. Ja. Ich finde, das ist, ich bin da bei dir. Also dass der HSV macht schon auch spielerische Schritte und trotzdem ist es am Ende ein Punkt, das 11. Unentschieden der Saison, die meisten in der Bundesliga, und es sind nur 6 Punkte auf St. Pauli auf den Relegationsrang. Also ich will jetzt nichts jinxen hier, aber ist der HSV so durch, wie wir, also im Abstiegskampfsinne und Klassenerhaltssinne durch, wie wir uns das jetzt gerade denken?
Ich glaube das schon, weil es einfach noch zu viele Vereine dazwischen gibt. Also 6 Punkte klingt erstmal weiter gefährlich, aber es ist ja nicht nur St. Pauli, das 6 Punkte aufholen müsste auf den HSV, sondern eben auch noch ein paar andere Mannschaften, die dann da durchstarten müssten. Und deswegen glaube ich, ja, war wahrscheinlich ein kleiner Matchball, weil 8 Punkte würden wir dann wahrscheinlich jetzt wirklich einen Haken dran machen. Aber ich glaube trotzdem, bei aller Vorsicht, dass es für den HSV reichen wird. Also es ist jetzt nicht so, dass es reicht, wenn sie gar keine Punkte mehr holen, aber da wird schon noch ein bisschen was passieren und dann sollte das gut gehen.
Unter anderem knapp hinterm HSV steht Borussia Mönchengladbach, nämlich genau einen Punkt mit 30 Punkten. Auch da ein Remis. Allerdings muss man an der Stelle sagen, auf jeden Fall ein enttäuschendes Remis, weil der HSV, die haben ja noch in Unterzahl gespielt nach der Notbremse gegen Muheim.
Stimmt,
und sind nach einem Rückstand zurückgekommen. Die Gladbacher gegen Heidenheim haben die 1-0-Führung verspielt und vor allem ohne Haris Tabakovic gespielt. Wo ich mich frage, nachdem der reinkommt, verändert sich irgendwie das gesamte Gladbacher Spiel. Warum? Also die Begründung war fehlende Frische nach der ein oder anderen Partynacht in Sarajevo unter der Woche, WM-Qualifikation gegen Italien klar gemacht. Aber warum spielt der nicht?
Ich kannte seinen Promillewert jetzt nicht. Ich kann mich da nicht im Detail zu äußern. Ich weiß nur, dass er gefehlt hat. Also das war natürlich schon bitter. Gladbach hat dieses große Mittelstürmer-Thema, weil Kleindienst eben weiterhin nicht dabei ist. Da würde ich mich auch aus dem Fenster lehnen, wenn Kleindienst zumindest noch mal ein bisschen Rolle spielen kann. Er hofft das ja, dass er zum Ende der Saison noch mal ein paar Spiele machen kann. Dann wird es Gladbach auch schaffen. Wenn nicht, bleibt es eng, weil wenn du weißt, worum das geht, und für Gladbach geht es natürlich weiterhin um viel, war ja auch vielleicht nicht das das komplette Matchballspiel, aber schon so ein Spiel, bei dem du eigentlich weißt, ey, das gewinnen und dann können wir durchschnaufen. Und dann gefühlt verlierst du gegen Heidenheim, spielst du gegen Heidenheim nur unentschieden. Das macht dann schon Sorgen.
Zwei Siege braucht Gladbach noch, um sicher zu sein, würde ich jetzt sagen.
Ja, ja.
Ja. Mal schauen, ob sie die mit diesem schweren Restprogramm holen können. Zwei Siege würden St. Pauli auch gut stehen, aber bei Union hat es für die Hamburger nicht zu mehr als einem 1:1 gereicht, obwohl sie mal wieder geführt haben. Mhm. Am Ende noch den Ausgleich kassiert.
Traumtor zum 1:0.
Ja, Traumtor von Pereira Lars, der irgendwie als Schienenspieler auf einmal auftauchte auf dem Spielberichtsbogen.
Hatte mit dem Tor nicht viel zu tun, weil das ja im Anschluss an eine Standardsituation gefallen ist. Und es war so ein Tor, wo, also jeder, der mal Fußball gespielt hat, und ich gehe mal davon aus, die meisten von euch haben das schon mal getan, zumindest versucht, der kennt vielleicht diesen Moment, wenn du schon in der tausendste Sekunde, wenn der Ball den Fuß verlassen hat, weißt, yes.
Das ist er.
So. Und der ist ja nicht mal platziert, aber der knallt halt Ronno über den Kopf und du weißt halt immer, der ist es. So. Ja. Ich habe, Jens, ich habe ja komische Fäden und vielleicht auch manchmal ein komisches Sozialgefühl, sage ich jetzt mal. Ich führe oft Gespräche mit Leuten, bei denen ich weiß, dass sie Fußball spielen, mit der Einstiegsfrage: in deiner eigenen Fußball-Amateurkarriere, was war das am weitesten entfernte Tor, das du selbst geschossen hast? Also das Tor aus der größten Distanz?
Ich würde sagen, so 20 Meter. Mhm. Also nicht ultra weit.
Ja. Und ich, also für mich ist das dann so ein Ranking. Ich fühle mich dem gegenüber überlegen, wenn ich eine höhere Distanz, weil ich meine natürlich kenne. Mhm. Aber es gibt natürlich auch Leute, die dann sagen, ja, nee, war schon so, ich weiß damals, Mittellinie, der Keeper war raus und so. Und da weiß ich dann, nee. Das Gespräch verlasse ich jetzt. Dafür ist mein Ego zu groß.
Bleibst du jetzt in dem Gespräch oder gehst du raus nach meinen 20 Metern?
Wir reden jetzt weiter und dann kann der Hörer, mal an meinen nächsten Antworten interpretieren. Ja, ja, ja. Nein, ich hab ein Fernschusstor gehabt, bei dem ich so, deswegen habe ich mich da gerade wieder dran erinnert, wie bei Pereira Lars, so gemerkt habe, den Ball, den hast du jetzt so perfekt getroffen. Du kannst dir jetzt auf den 3 Sekunden Zeitweg, die der Ball da in den Winkel fliegt, noch überlegen, wie du jubeln wirst. Und das war wahrscheinlich das schönste Tor in meiner Karriere. Ich habe ein Verrückzieher-Tor gemacht. Geil. Danach habe ich aber natürlich jetzt nicht gefragt. Aber ein Fernschuss oben rechts in den Winkel, ich werde es nicht vergessen. Vor allen Dingen, weil das ein Schuss war, bei dem ich gar nicht so richtig drüber nachgedacht habe, um es zu sagen, ich würde sagen so 25, 27, 28 Metern so. Mhm. Warum ich eigentlich geschossen habe, weil das habe ich von da eigentlich nicht gemacht. Mhm. Aber ich habe einfach mal geschossen. Wahrscheinlich war das genau der Schlüssel und habe den perfekt getroffen. Mhm. Habe ich dich beeindruckt?
Mhm, total. Das war F-Jugend und der gegnerische Torwart war 1,10 Meter, ne?
Ich glaube, da hat man noch quer gespielt, da gab es keine 28 Meter Tore, das wäre dann hinter der eigenen Grundlinie gewesen.
Ja, du, ich bin ja D-Jugendtrainer und ich betreue diese Mannschaft seit der F-Jugend und ich kann dir sagen, 28 Meter sind schon irgendwie möglich.
Ja,
so, ja, das geht schon aus der eigenen Hälfte, alles erlebt.
Das beeindruckt mich jetzt irgendwie wieder, dass du das weißt.
Ach ja, okay, wie sehr hat dich Union beeindruckt, um mal zurückzukommen zum Spiel?
Wie sehr hat mich Union beeindruckt?
Du kannst ruhig gar nicht sagen.
Ja, also jetzt irgendwie nicht besonders. Ich meine, sie machen ein Tor, wie Union halt Tore macht, nach einer Ecke. Sie lassen diesen Fernschuss zu und sonst zumindest nicht viel mehr. Dieses Spiel war nicht das Schönste der Saison. Irgendwie ein
wie unerwartet.
Union-Spiel. Ja, Wahnsinn.
Ja, mal sehen. Also es hilft definitiv Union mehr als St. Pauli. Am Ende, das sagen ja dann Trainer immer, wir werden am Ende der Saison sehen, was der Punkt dann schlussendlich wert war.
Wobei ich ja schön finde, dass Steffen Baumgart was gesagt hat, was Trainer sonst nicht sagen. Hast du das gehört? Dass er definitiv nach jedem Spieltag auf die Tabelle schaut.
Ah, echt?
Weil so viele Trainer ja immer sagen, nee, ach, Tabelle interessiert mich nicht. Bullshit. Steffen Baumgart hat es jetzt endlich zugegeben. Der guckt immer auf die Tabelle und wusste auch ganz genau, wie sie da jetzt geklettert sind und was das mit dem Polster gemacht hat. Also jetzt nicht viel, wie ich ja schon erklärt habe. Aber das muss ich sagen, fand ich sehr angenehm von Steffen Baumgart. Dass er mal ganz klar gestellt hat, natürlich gucke ich immer auf die Tabelle. Meine Güte, ich bin Fußballtrainer. Wie komisch wäre es, wenn ich die Tabelle nicht im Blick hätte.
Ja, und damit haben wir einen weiteren Mythos entschlüsselt. Und damit hat sich's doppelt gelohnt, lieber Alex, dass du heute der Lennart Karl der Sportschau, dass du heute im Bundesliga-Update warst.
Ja, beim nächsten Fall mal finden wir heraus, dass die Spieler gar nicht von Spiel zu Spiel denken.
Ja, du hast vollkommen recht. Stichwort Real. Genießt das Spiel Real gegen Bayern. Am Dienstagabend könnt ihr live hören bei uns in der Sportschau-App und auch bei ARD Sounds. Und das Bundesliga-Update gibt's dann am kommenden Donnerstag wieder mit dem Ausblick auf den 29. Spieltag. Jawohl. Und auch da werden Tobi und Anne ganz sicher auf die Tabelle gucken, lieber Alex.
Tja, so gehört sich das ja auch.
Und bis dahin,
Steffen Baumgart.
Genau. Und bis dahin, habt eine schöne Woche, habt einen schönen Ostermontag und kommt gut rein.
Macht's gut.